Junge, pass auf, dass dir nichts passiert. Wir katastrophisieren. Und das Katastrophisieren ist geradezu in Mode gekommen. Alles ist viel schlimmer geworden.
Ich möchte mal, ja, also in meinem Gefühl ist, dass
siehst du,
ich,
so geht das.
Dass
so
ich
so
mein,
redet man
Moment, Moment, ich will noch ein
Beispiel. Ja, mach das doch. Warum kann jemand nicht vor Spinnen Angst haben? Völlig in Ordnung. Lass uns bitte ängstlich sein. Früher waren psychische Erkrankungen stigmatisiert. Heute sind sie populär.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dox.
Das ist die dritte Folge der dritten Staffel von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber. Ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Wir besprechen die Probleme, die Herausforderungen und Chancen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Nicht nur für diese Generation ist das Gefühl Angst gerade ziemlich präsent. Die Weltlage, Kriege und Konflikte, die wir gerade erleben, der Klimawandel. In meiner Generation geht es zudem auch um Verlustängste. Dass wir das, was wir uns erarbeitet haben, wieder verlieren könnten. Die Liste ist lang. Ist unsere Generation besonders ängstlich? Und wenn ja, warum? Das frage ich Christian Dox und damit steigen wir ein in unsere dritte Folge.
Auch die Generation vor uns, die hat ja Dinge erlebt, die können wir uns gar nicht vorstellen. Also im Schützengraben oder im Krieg zu sein, ist ja nochmal eine ganz andere realistische Angst. Wir leben ja von der Vorstellung der Angst. Und das ist ja das, was auch die Angst als Erkrankung ausmacht, nämlich die Angst vor der Angst. Also wir stellen uns ja nur vor, wie schlimm das Klima wird. So schlimm ist es ja nicht. Wir stellen uns vor, wie Krieg sein könnte und dann entsteht das Ganze. Und wenn man sich mal fragt, wie entsteht denn Angst, wo kommt sie her, dann ist es wie so oft immer von unseren Eltern. Wenn wir ängstliche Eltern haben, dann werden wir ängstliche Kinder. Wenn uns unsere Eltern die ganze Zeit erzählen, was alles für Gefahren gibt, was in dieser Welt los ist. Und deswegen bin ich ja auch kein Freund dieser überprotektiven Eltern, weil die halt ihren Kindern ständig einreden, wie gefährlich die Welt ist, aber ihren Kindern nicht die Möglichkeit geben, das zu überprüfen. Also es ist wirklich, muss ich wirklich eben mich ständig schützen und sowas, sondern die beschützen ihre Kinder so, dass die Kinder gar nicht dazu kommen, zu erleben, dass es so schlimm ja gar nicht auf der Welt ist, dass man so schlimm ja gar nicht stürzt und dass es so schlimme Dinge gar nicht. Und das ist das Problem der überprotektiven Eltern und dadurch kriegen wir ängstliche Kinder.
Da kommt mir eine Situation in den Sinn, darauf bin ich sehr stolz, weil das habe ich auch schon mitgenommen von meiner Großmutter, die sehr ängstlich war, die immer, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, in einem Baum, auf einem Fahrrad, auf einem Zaun, also
Junge, pass auf, dass dir nichts passiert.
Naja, allein dieses.
Ja.
So. Und das hatte ich irgendwie so drin. Das war auch immer ein großes Thema zwischen meinen Eltern und meiner Großmutter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich irgendwie anders hinbekommen und diese overprotective Eltern und so. Und dann kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mit unserer, meine Schwägerin war dabei und meine beiden damals noch relativ kleinen Kinder auf so einem riesen Felsen rumgeklettert sind und so, ne?
Ja.
Und dann sagte sie, also meine Schwägerin, so, um Gottes Willen, ich kann da gar nicht hingucken. Und da ist mir, dann habe ich gesagt, dann guck halt weg.
Ja. Also dich hat das halt wütend gemacht oder böse gemacht dann in dem Fall.
Ja.
Und mich weil, macht das weil auch böse.
Natürlich, klar, gibt es Grenzsituationen, wo du denkst, okay, wenn da die Kids jetzt runterfallen, dann ist Ende Gelände. Aber dieses Thema, ne, rumklettern und so weiter auf dem Spielplatz, einfach auch ein bisschen scheitern als Chance sehen. Also wenn man irgendwo runterfällt und ne,
ja, aber uns zu erleben, muss man auch, dass es auch gut geht.
Ja, genau. Also, und die heiße Herdplatte.
Ich freue mich über meine Generation, die alle noch ohne Helme aufgewachsen ist und noch im Sandkasten, also da mit irgendwelchen Karren durch die Gegend gefahren ist und sowas. Wir konnten die Erfahrung machen.
Ja, und jetzt kommt
auch wehgetan. Ja.
Gut, dass du das mit den Helmen sagst, ja. Ein Beispiel. Aber die Welt hat sich eben verändert. Also wenn,
ne? Das Skifahren war früher viel gefährlicher. Also mit den alten Holzbrettern war ich nicht so sicher.
Da würde ich dir widersprechen. Auch ein gutes Beispiel. Ja. Die Skipisten sind mittlerweile so präpariert, dass jeder, ich sag's mal ganz ehrlich, Vollpfosten, der kaum Skifahren
also
kann,
jetzt da in einem. Du mir die Angst ein, oder wie?
Bitte?
Weil du wirst mir jetzt die Angst einreden.
Nein, gerade. Nein, ich will dir sagen, dass sich die Welt verändert hat und dass wir, wie gefährlich Skifahren geworden ist.
Ja.
Die Pisten sind so präpariert, dass jeder Vollpfosten, der auch nicht gescheit Skifahren kann, da runterbrettert.
Und das Autofahren ist auch gefährlicher geworden?
Das Autofahren ist natürlich gefährlicher geworden, weil der Verkehr viel krasser geworden ist.
Ja.
Das Fahrradfahren ist gefährlicher geworden, weil der Verkehr krasser geworden
ist. Alles ist viel schlimmer geworden.
Ich möchte mal, ja, also in meinem Gefühl ist, dass
siehst
ich.
So geht das.
Dass
so
ich
redet man.
Moment, ich will noch ein Beispiel.
Ja, mach das doch.
Also das Thema zum Beispiel Trampen, ja? Ey, ich würde durchdrehen, wenn meine Teenager-Tochter nachts trennt oder so. Wir haben früher getrennt, war easy going und so.
Ja, aber, du bist ja auch kein Mädchen, also.
Ja, aber selbst wenn die Mädels getrennt haben. Oder ich wollte auch nicht, dass mein Sohn trennt und so. Also weißt du, was ich sagen will ist, aber vielleicht ist es nur mein Gefühl.
Aber du machst es gerade vor. So redet man Leuten Angst ein, ja.
Ja, aber so geht das. Die Welt
ist auch so viel gefährlicher. Die war früher auch verdammt gefährlich. Ohne Anschnallgurt zu fahren, war viel gefährlicher als heute mit 5 Airbags zu fahren. Also gut, es ist auf jeden Fall so, so funktioniert es. Wir haben ängstliche Eltern, die uns vor allem beschützen die ganze Zeit, die uns nicht die Chance geben zu überprüfen.
Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr, das muss ja irgendwo herkommen.
Dass uns die Eltern beschützen die ganze Zeit?
Ja, dass mehr Angst da ist. Also es muss doch irgendwo das Ei zur Henne oder die Henne zum Ei irgendwie. Also wo ist da der Anfang?
Henne, also ich sagte ja gerade, wer die Henne ist. Egal, wer jetzt der Ei oder Henne ist, sondern so entsteht sie halt. Und so wird sie, und dann noch wird sie natürlich verstärkt die ganze Zeit, indem uns auch noch die Nachrichten, die Medien und alle immer wieder den ganzen Tag erzählen, wie schlimm die Welt ist und was alles passieren kann. Und dann werden wir natürlich zu Angstpatienten erzogen.
Ja, Moment,
und dann wird die Definition auch noch nach unten genommen.
Das wollte ich, also bevor wir zu Patienten kommen, im Sinne von Angststörung und so weiter, weil du jetzt die Nachrichten angesprochen hast, aber also das sind ja auch keine erfundenen Nachrichten. Also das passiert ja auch alles in der Welt. Ja. Also dieser ganze Scheiß auf gut Deutsch. Mhm. Und jetzt kann ich mich natürlich dagegen entscheiden, das wahrzunehmen, das zu verdrängen oder wegzugehen oder nicht hinzugucken. Aber wenn ich wahrnehme, was in der Welt passiert, dann komme ich doch relativ zu dem Schluss, dass einfach so vieles falsch und schwierig läuft, dass ich es mit der Angst zu tun bekomme.
Oder mit der tollen Überzeugung, dass ich froh bin, dass es mir nicht so geht. Ich könnte ja auch froh sein, dass ich nicht in einem Land lebe, wo Krieg ist. Ich könnte ja auch froh sein, dass ich diese ganze Sicherheit habe. Ich könnte froh sein, dass das Klima noch nicht so explodiert ist. Also ich kann mich natürlich auf die Zukunft kaprizieren und in der Zukunft auch immer nur die Katastrophen sehen. Das kann ich auch machen. Also wie wir es auch machen bei Prüfungen. Es gibt keinen, der sich auf eine Prüfung vorbereitet und sagt, jetzt habe ich endlich mal Gelegenheit, den Leuten zu zeigen, wie gut ich bin und was ich alles weiß. Sondern was denken wir uns aus bei Prüfungen? Die werden mich irgendwas fragen, was ich nicht weiß.
Ja, immer das Schlechte erwarten, dann wird es schon gut werden.
Ja, genau. Das ist wunderbar. Und wir katastrophisieren. Und das Katastrophisieren ist geradezu in Mode gekommen die ganze Zeit.
Ja, aber nochmal, wo kommt's her?
Also das eine ist so, dass wir eben mit überprotektiv sind. Warum ist die Generation unserer Eltern ängstlich gewesen? Weil unsere Eltern, also meine Eltern zumindest, deine aber auch schon, den Krieg noch erlebt haben. Und die haben wirklich erlebt, was Angst ist. Das heißt, es ist ja nicht so, also hirnforscherinmäßig ist es nicht so, dass wenn man Angst oft erlebt, dass sie dann vergeht. Es gibt einen Unterschied zwischen der Phobie und der Furcht, der gerichteten Furcht, das ist die Phobie. Die vergeht, wenn man sie öfter erlebt.
Also du kannst trainieren, keine Angst mehr vor Spinnen,
Befürchtung
vor Spinnen zu haben.
Vor Spinnen, vor Höhen, man kann ganz konkrete Ängste kann man trainieren, also ganz konkrete Phobien kann man trainieren. Mhm. Angst ist ein diffuses Gefühl, Angst ist flächig. Und Angst wird so, umso öfter man Angst erlebt, desto empfindlicher werden die Tendoren. Das heißt, wenn du Angst oft erlebst, wirst du eigentlich immer ängstlicher. Und das Blöde ist auch, dass die Angst halt die dumme Eigenschaft hat, wenn du anfängst, in einer Sache Angst zu haben und da vermeidest, dann breitet sie sich aus und generalisiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil es wäre ein relativ probates Mittel, wenn du Angst hast, dann dich so zu verhalten, dass du möglichst das umgehst.
Also dass du es vermeidest. Aber umso mehr du es vermeidest, desto schlimmer wird es und generalisiert halt dummerweise dann eben. Erst hast du Angst vor bestimmten Menschen, dann gehst du da nicht mehr zu diesen Menschen, dann nachher kriegst du Angst vor vielen Menschen, dann gehst du nicht mehr auf freie Plätze und dann irgendwann bist du nur noch zu Hause, weil es sich eben ausbreitet.
Du hast schon das Türchen aufgemacht zu dem nächsten Schritt, nämlich Angststörung. Also es ist schon, glaube ich, berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass in der jüngsten Zeit das Thema Angststörung irgendwie präsenter ist.
Generalisierte
Angststörung, wie vielleicht noch in Jahrzehnten zuvor, das nicht so ein Thema war.
Ja, und jeder zweite leidet angeblich drunter. Das ist toll für uns.
Was ist da neu?
Das ist inflationär.
Ja.
Wir bezeichnen heute etwas als Störung, was früher völlig normal war und das gerade im Bereich der Angst, die generalisierte Angststörung ist das Phänomen, dass man sich übertriebene Sorgen um die Zukunft macht.
Die Menschen, die darunter leiden, die du jetzt auch aus deiner fachlichen Expertise ernst nehmen würdest mit einer Störung? Was haben die für Symptome?
Also Angst ist wirklich dann eine Störung oder eine Krankheit, wenn jemand dadurch in seinem Leben, in seinem Alltagsleben wirklich eingeschränkt ist.
Beispielsweise?
Also zum Beispiel ein Flugkapitän, der Höhenangst ist schlecht.
Ja.
Der ist wirklich eingeschränkt. Aber es gibt ganz viele Ängste. Ich weigere mich zum Beispiel, Spinnenangst zu behandeln. Oder es gibt dann zum Beispiel die ängstliche Blase. Das ist eine, also das wird auch behandelt. Das sind Leute, die haben Angst zu pinkeln, wenn jemand anders daneben steht. Die Idee ist halt, und das ist halt völlig verrückt, finde ich halt, dass wir denken, wir Menschen müssten alle angstfrei sein. Und deswegen behandeln wir alle Formen von Angst. Warum kann jemand nicht vor Spinnen Angst haben? Völlig in Ordnung. Mhm. Also es gibt einfach, wir haben die Relation verloren zu akzeptieren, dass bestimmte Ängste zum Leben gehören. Und dann vergehen sie auch wieder. Im Gegenteil, wir stürzen uns drauf und verstärken sie dadurch noch. Weil wir dir sagen, du bist krank.
Du musst was machen. Ist jetzt, was wäre jetzt dein Rezept für die Menschen, die jetzt sich hier angesprochen fühlen und sagen, ja, ich spüre jetzt im Laufe meines Lebens, ich war bisher eigentlich kein ängstlicher Mensch und es tut sich jetzt bei mir oft das Gefühl auf, Angst zu haben oder der Klassiker auch dieses nachts aufwachen, sich Sorgen machen, das Kopfkino-Karussell geht an, Ängste bauen sich auf, man kann nicht mehr einschlafen und so weiter. All solche Sachen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon beim Thema Angst bin, aber auch ich kenne das, dieses Thema.
Das sind
Thema,
so Grübelzwänge, sagt man dazu. Grübelzwänge. Das ist so Gedankenkreisen um die gleichen Themen. Völlig normal. Also das Wichtige wäre, das war halt wirklich, also das Wichtige, was ich mache in der Praxis, ich vermittle den Menschen, dass viele Gefühle, die sie haben, einfach völlig normal sind, so wie Trauer auch und andere und eben gerade ängstliche Gefühle und dass wir nicht aus allem eine Krankheit machen. Damit nehmen wir den Dingen schon mal diese übergroße Bedeutung, die sie bekommen haben. Die Angst lebt von der Angst vor der Angst und das, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, Angstpatienten haben unheimlich viel Fantasie, weil sie können sich wahnsinnig viel ausdenken, worauf andere gar nicht kommen. Zum Beispiel jemand, der Flugangst hat, der kennt alle Flugunfälle seit 2005 oder sowas und steigert sich auch da rein, was alles passieren kann. Also sie lebt davon, du musst viel Fantasie haben, um richtig Angst zu haben.
Wie kannst du dich selber einbremsen oder ich will jetzt nicht sagen selbst therapieren, aber selber da ein bisschen runterkommen, geht es auch ohne therapeutische Hilfe? Ja. Vielleicht jetzt nicht diese zielgerichteten Phobien, von denen du gesprochen hast.
Aber da geht es auch. Ich gehe so immer an die Angst heran und dann, wenn ich merke, es wird zu schlimm, gehe ich wieder zurück. Und aber auch nur bei den Phobien wirklich, wo ich, also zum Beispiel, ich habe jetzt Höhenangst, früher konnte ich Bergsteigen und alles, jetzt habe ich Höhenangst und dann gehe ich eben keine schmalen Wege mehr. Aber es gibt einfach Ängste, die sollten wir behalten. Wir Menschen dürfen ängstlich sein und auch bei einer Panikattacke ist es ganz wichtig, dass ich einfach weiß, die Panik kommt, aber sie vergeht auch wieder. Und deswegen ist es nicht immer richtig, bei einer Panikattacke gleich ein Medikament draufzulegen. Sondern wenn die mal Leute wissen, man zeigt dann so entsteht die Panikattacke und ich erkläre es ihnen und wenn ich auch dabei bin und sie erleben, dass es wieder vergeht, dann ist es okay.
Wie kann ich niederschwellig mich selbst angstfreier machen?
Nur angstfrei sein, wenn du dann...
Also nee, nicht komplett angstfrei sein, okay, verstehe ich.
Nein, also wirklich, lass uns bitte ängstlich sein. Also das Lustige oder das Faszinierende ist daran, also ich habe früher auch eben Angst gehabt, vor vielen Menschen zu reden und ich habe ja inzwischen vielleicht hunderte von Vorträgen gemacht. Und in dem Moment, wo ich mir zugestanden habe, dass ich ängstlich sein kann, ist die Angst schon besser geworden.
Docs hat uns schon in den vorigen Staffeln von seiner, so sagt er, beschissenen Kindheit erzählt. Missbrauch durch den Vater, Heimerfahrung, Drogen. So schlimm das war, in seiner Arbeit als Therapeut profitiert er davon. Das sagt er selbst, weil er sich reinversetzen kann.
Naja, ich kann auch zum Beispiel bei der Angst mitreden, weil ich ja wirklich in diesem, nehmen wir also nicht nur die Angst mit meinem Vater, weil ich nicht wusste, wann er mich missbraucht, körperlich missbraucht hat, weil mich dann nachts aus dem Bett gezogen hat, sondern weil ich auch die Angst kenne im Heim, in dem Heim für schwer Erziehbare, wo man mit 24 Kindern in einem, also nur Jungs in einem Schlafsaal waren und die Nächte zur Hölle wurden, weil halt Gewalt unter den Kindern gewaltig war. Und da weiß ich genau, was Angst ist. Und deswegen weiß ich aber aus eigener Erfahrung auch, dass ich mich der Angst stellen muss. Und das ist dann, wenn ich mich der Angst stelle, dass es dann besser wird. Und dass es halt ein fataler Fehler ist. Und ich kann für mich sagen, ich habe so viel Ängste erlebt, dass ich wirklich Patienten gut helfen kann, weil ich sie selbst erlebt habe. Und das Schlimme ist, dass wir heute viele Therapeuten haben, die aus dem Porzellanladen kommen, die also aus einer ganz heilen Welt kommen und den Patienten dann erzählen, sie seien schwer krank, weil sie irgendwelche Befürchtungen über das Leben haben oder Katastrophenideen haben. Und ich muss das dann in meiner Praxis ständig relativieren und den Leuten sagen, erstens ist es keine Krankheit und zweitens kann man damit gut umgehen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Dann das ist halt so wichtig.
An dem Punkt waren wir schon ein paar Mal, aber ich möchte es ganz gerne wiederholen. Wann ist ein Punkt, wo du den Leuten jetzt hier sagen würdest, da ist ein Punkt erreicht, wo ihr ärztliche Hilfe suchen sollt? Auch wenn wir hier das thematisiert haben, dass es leider verdammt schwierig ist, weil die Therapieplätze rar sind. Du hast deine Einschätzung gegeben, warum dem so ist. Aber was würdest du raten, wann los zu einem Arzt oder einer Ärztin, sprich Psychiater, Therapeutin, oder aber wann sagen, Mensch, das kriege ich im Kreise meiner besten Freunde oder meines Barkeepers oder Friseur, wie du es gesagt hast, selber geregelt?
Ja, das Problem, wir haben heute das Problem, warum sind Angsterkrankungen früher seltener gewesen? Ganz einfach, weil die Menschen nicht ausweichen konnten. Wenn ich jetzt schon die Möglichkeiten gehabt hätte, die es heute therapeutisch gibt, dann wäre ich heute noch Angstpatient. Aber ich konnte nicht ausweichen, es gab ja keine Alternative, es gab kein Netz. Und es gab früher auch für die Menschen, mein Gott, was haben die Menschen damals für Ängste aushalten müssen, bei den Bombennächten und so weiter und so fort. Da gab es keine Alternative. Ja, das heißt aber, dass man heute ausweichen kann, dadurch verstärkt man eigentlich die Ängste.
Ja, okay, ja. Wenn man dadurch die Ängste verstärkt, ansonsten hätte ich gesagt, aber auch, sag ich mal, im medizinischen Bereich sind wir so weiter, also heute muss auch nicht mehr jeder an einer Lungenentzündung oder an Scharlach sterben, ja. Früher war dem halt so. Also ja. Ist einfach froh drum, dass es diese Möglichkeiten gibt, ja. Dann sind wir doch froh drum, dass es entsprechend...
Ja, nur dadurch, dass du dann, bei der Angst ist es eben anders, dadurch, dass dir, also bei der Lungenentzündung ist es gut, wenn du den Keim vermeiden kannst, dann kriegst du keine Lungenentzündung. Bei der Angst ist aber so, wenn du die Angst vermeidest, wird sie immer stärker.
Okay, das ist das Argument.
Das ist das halt. Und wann behandle ich eine Angst? Dann, wenn wirklich Menschen in ihrem Leben erheblich eingeschränkt sind. Und dann ist es ganz oft auch so, dass man einfach sieht, dass eben die Menschen heutzutage durch die psychische Erkrankung, früher waren psychische Erkrankungen stigmatisiert, heute sind sie populär. Heute schreiben ganz bekannte Leute ihre Bücher über ihre Depressionen, was man früher verschwiegen hat, und machen damit Bestseller. Sehr ganz bekannte Schauspieler auch, die das gemacht haben und so weiter und so fort.
Aber würdest du nicht sagen, dass das gut ist für die Gesellschaft und für die Menschen, die betroffen sind, weil es enttabuisiert
etwas? Nein, weil es sich so hochschaukelt. Man kriegt ja so viel Anerkennung über das Symptom. Wenn du heute auf eine Traumastation kommst, wenn du auf eine Essgestörtenstation kommst, dann kriegst du über die schwerste Essstörung, kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Die schwerste, ich habe Patienten, ich schicke Traumapatienten in Kliniken rein, die gehen mit einem Trauma hin, die kommen mit 8 zurück, weil das haben sie dann auch erlebt. Und es ist so populär, sozusagen, sich über psychische Erkrankungen Anerkennung zu holen, dass wir dadurch Verstärker haben die ganze Zeit. Und dann wird das natürlich im Netz verbreitet und jeder ist dann dabei und jeder, da gibt es dann die Foren, die sich dann gegenseitig noch verstärken. Und das ist die gefährliche Entwicklung, die wir haben, dass wir halt, das ist so, und du hast auch noch so viele soziale Vorteile. Wir haben die meisten Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen. Wir haben ganz viele, wir haben fast die meisten Berufsunfähigkeiten wegen psychischer Erkrankungen. Das heißt, man muss wirklich sagen, es ist so verstärkt worden durch die ganzen Vorteile, die du hast, dass es halt, ich sage manchmal scherzhaft in den Vorträgen, die weiterarbeiten, sind die Blöden. Ja, du kriegst so viele Vorteile durch die psychische Erkrankung und keiner kann auch das verifizieren.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Wer mag das denn entscheiden, ob hier eine...
keiner.
Okay.
Keiner. Und wenn dann
können wir nichts dran ändern.
Nein, wir müssen einfach diesem Trend, alle verdienen da viel Geld und ganz viele haben davon Vorteile. Die Therapeuten haben Vorteile, die Kliniken haben Vorteile, die Krankenkassen haben Vorteile. Die Krankenkassen haben sogar mal eine Zeit gehabt, wo sie uns aufgefordert haben, noch schwerer zu diagnostizieren. Das ist ja auch ganz interessant. Man hat ja dann vorher von den Krankenkassen eingeführt, welche psychischen Erkrankungen wirklich stationär behandelt werden dürfen und welche nicht. Und dann hat man den Grad nach oben geschoben und hat gesagt, ja, nur die schwereren Depressionen. Vorher durfte leichte Depressionen, dann die mittelgradigen und jetzt nur noch die schweren Depressionen. Was ist passiert? Die schweren Depressionen haben zugenommen statistisch. Natürlich haben die zugenommen, weil die Ärzte natürlich mehr die schweren Depressionen diagnostiziert haben, damit die in die Klinik können. Und die Patienten, tut mir leid, wenn ich jetzt dich ein bisschen schockiere dabei, aber das ist ja so ein Ausflug mal dahin. Und das letztendlich gehört die Angststörung eben auch dazu, weil sie halt auch dann als stationär behandlungsbedürftig definiert wird.
Eben nochmal zu der Perspektive derjenigen, desjenigen, die von beispielsweise eben einer Angst, die sich so ungut anfühlt, dass das Leben oder dass ich zumindest subjektiv davon ausgehe, dass mein Leben beeinträchtigt ist. Und damit meine ich jetzt nicht den Piloten, der irgendwann feststellt, ich habe ja eigentlich Höhenangst, ist irgendwie ein bisschen schwierig in meinem Beruf.
Nein, ich kann das Haus nicht mehr verlassen, ich kann nicht mehr einkaufen gehen und so weiter und so fort. Die sind wirklich behandlungsbedürftig.
Aber
und
für die wann schleicht sich das ein? Das kommt ja auch nicht über Nacht. So, wann schellen die Alarmglocken zu sagen, pass auf, das kriege ich jetzt nicht mehr alleine hin, das ist jetzt nicht mehr eine Angst, die ich haben darf, die auch wieder vergeht, sondern das ist eine Angst, mit der sollte ich mal zum Arzt gehen.
Ja, das subjektive Leiden, wenn wirklich jemand so massiv leidet und wirklich leidet, dass er wirklich so erheblich beeinträchtigt ist, dann ist er behandlungsbedürftig.
Aber glaubst du nicht, dass all diese Menschen, die du jetzt, denen du jetzt nicht eine Behandlung diagnostizieren würdest, die gehen doch nicht aus Jux und Dollerei zum also jeder hat doch ein subjektives Empfinden, dass er behandlungsbedürftig ist.
Aber unser subjektives Empfinden wird doch stark durch unsere Gesellschaft geprägt. Und wenn uns die Therapeuten alle sagen, das sind alles Krankheiten, wenn unsere Gesellschaft sich mehr und mehr hysterisiert und etwas wirklich immer die ganze Zeit eine Riesenbedeutung zu misst, dann haben wir so eine Entwicklung. Und vor allen Dingen, wenn ich dafür durch so viel Aufmerksamkeit kriege, das Entscheidende ist doch, in unserer Gesellschaft heutzutage kämpfen doch ganz viele um Aufmerksamkeit, auch in den Medien. Und wie kriege ich die? Indem ich die ganze Zeit exacerbiere. Also ich muss immer, ich weiß, damals war das schon so, dass die auf der essgestörten Station, das halt natürlich die magersüchtigste, die mit der Sonde und den Zugang gelegt bekommen hat, die war natürlich am meisten in der Aufmerksamkeit. Die Bulimikerin, die sich am meisten selbst beschädigt hat und geschnitten hat und so, hat natürlich am meisten aufmerksam. Dann haben alle angefangen, sich zu schneiden. Und was haben wir heute? Eine Generation von jungen Leuten, die sich ritzen die ganze Zeit, weil wir darüber die ganzen Aufmerksamkeiten kriegen. Wir haben, auf der einen Seite ist natürlich toll, dass wir so viel psychische Hilfe haben. Auf der anderen Seite ist das rein verhaltenstherapeutisch gesehen ein Verstärker. Wenn ich dir Aufmerksamkeit gebe über dein Symptom, dann wirst du dein Symptom verstärken.
Ja, klar, das ist ja wie...
Nicht bewusst, sondern auch unbewusst.
Banal. Wenn Kinder schreien, dann ist Aufmerksamkeit da. Wenn Hunde bellen, ist Aufmerksamkeit da. Und
wenn es Kindern heutzutage schlecht geht oder wir depressiv sind, mit der Depression ist das Gleiche. Wir haben den Missbrauch über ganz, ganz weite Diagnosenflächen. Wir kriegen Aufmerksamkeit über Störungen und dadurch verstärken wir die Störung.
Dein praktischer Rat vielleicht zum Schluss noch für alle, die eben nicht in die Behandlung gehen, sondern diese Ängste, die ich anfangs angesprochen habe oder die du ja immer wieder ergänzt hast, Thema Krieg, Thema Ukraine-Krieg, Thema Klima, all solche Sachen oder Gewalt in der Gesellschaft, die da alltägliche Ängste haben. Wie können wir damit umgehen, dass uns die nicht so sehr anfressen?
Das ganz Wesentliche ist, dass sie sich darauf konzentrieren, auf die Dinge, die sie ändern können, wo sie etwas tun können. Es gibt ganz viele Sachen, da können wir im Kleinen was tun, was das Klima, aber wir können ganz viele große Entwicklungen nicht beeinflussen, Kriege und so weiter. Und da ist es wichtig, dass ich mich auf meinen Mikrokosmos konzentriere und auf das, auf meine Familie, auf meine Situation, da, wo ich was ändern kann und da, dass die Dinge ändere und wirklich auch integriere, dass man akzeptiert, dass man diese Ängste, diese Unsicherheiten, dass die im Außen da sind, aber auch akzeptiere, dass ich da nichts tun kann und die Grenzen meiner Möglichkeiten sehe und dafür aber mehr tue und investiere dort, wo ich was erreichen kann. Also ich tue was für meine Ehe, ich tue was für meine Familie, ich tue was für mein Leben, die Momente zu genießen, das Gute zu genießen und die guten Dinge zu sehen und mich vor schlechten Nachrichten schützen. Ganz wichtig, einmal Nachrichten am Tag ist schon fast zu viel. Ich verändere die Welt nicht, wenn ich die schlechten Nachrichten kenne und mich auf die guten Nachrichten konzentrieren, auf das, was in meinem Mikrokosmos passiert. Dann kann ich mir helfen, dann kann ich mich stabil, weil alle schlechten Nachrichten, die ich reinbekomme, destabilisieren meinen seelischen Zustand. Das muss ich immer sagen, eben, das muss ich mir klar machen. Mit jeder schlechten Nachricht, die ich mir noch dazu tue, destabilisiere ich mich, mache ich mich selber krank. Und davor gilt es, sich zu schützen und dann eben so auch eben zu akzeptieren und zu integrieren, dass ich Unsicherheiten und Ängste haben darf. In dieser Welt haben wir alle Ängste und Unsicherheiten. Und das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir uns auf uns konzentrieren.
Auch wenn es leichter klingt, als es umzusetzen ist, für mich ist es ein versöhnlicher Schluss. Wir können selbst was tun gegen unsere Ängste. Und vor allem, es ist okay, Angst zu haben. Das nimmt den Druck aus dem Kessel. Krass aber, was Docs da angeschnitten hat. Dass er beobachtet, dass Ängste mehr oder weniger gefördert werden. Wie beobachtet ihr das? Seht ihr auch, dass durch ärztliche Diagnosen, aber auch durch Social Media Neigungen zu Ängsten und anderen Problemen verstärkt werden? Interessieren würde mich auch, ob ihr mit dem Rat von Docs was anfangen könnt, wie wir unsere Ängste selbst in den Griff bekommen können. Ich freue mich da über eure Kommentare. In der nächsten Folge schauen wir auf sexuelle Bedürfnisse in Beziehungen und was tun, wenn die nicht zusammenpassen. Und jetzt möchte ich noch einen weiteren Beziehungspodcast vorstellen, nämlich Die Paartherapie von den Kolleginnen und Kollegen bei NDR 2. Darin werden Paare mit Problemen vorgestellt, wie sie wohl jeder von uns kennt. Eifersucht, fehlende Intimität, Seitensprünge. Der Podcast begleitet die Paare in echten Therapiesitzungen mit dem Hamburger Therapeuten Erik Hegmann. Und das ist nicht nur spannend zu hören, jeder kann da was für seine eigene Beziehung lernen. Hört unbedingt mal rein. Die neue Staffel von Die Paartherapie findet ihr in der ARD Audiothek.